von meiner Seite aus dann auch ein ganz herzliches Dankeschön, nicht nur für das Geschenk, sondern auch für die Gastfreundschaft und für die Zeit, die wir hier sein durften, miteinander mit euch hier Zeit verbringen konnten, miteinander arbeiten durften, dienen durften, uns einsetzen konnten. Wir haben eine ganze Menge auch hier gelernt und das können wir mitnehmen, wenn wir zurückfahren an unseren Ort. Ich möchte gern einige Ansagen noch machen, bevor ich dann zur Predigt komme. Auf den Plätzen, da liegt eine Schrift aus mit dem Titel »Die wichtigste Entscheidung im Leben«. Es ist ein Faltblatt, das man gern mitnehmen darf, lesen darf und weitergeben darf an andere. Der Verfasser ist Wilhelm Pahls, der Mitbegründer, und er war lange Zeit, viele Jahre Leiter und Vorsitzender im Missionswerk Bruderhand. Er hat die ganz besondere Fähigkeit, das Evangelium so einfach und klar darzustellen, dass Menschen es auch tatsächlich verstehen und die Botschaft von Jesus annehmen. Viele Menschen haben aufgrund seiner Verkündigung eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich glaube, dass diese Schrift sich auch lohnt, durchzulesen und sie weiterzugeben. Dann möchte ich auf einige weitere Schriften hinweisen. Und zwar haben wir auf dem Büchertisch ein Buch, da steht ganz groß drauf, Wilhelm Pahls. Das ist ein Teil seiner Autobiografie und das möchte ich auch sehr herzlich empfehlen. Teil 1 ist bereits vergriffen, Teil 2 haben wir da und er berichtet aus den vielen Erfahrungen, die er gemacht hat in seinem Leben als Evangelist. Jemand hat mal gesagt, eigentlich ist das ein richtiges Handbuch für Evangelisten. Wenn man das Buch liest, dann bekommt man auch gleichzeitig einen Einblick in das Missionswerk Bruderhand. Es wurde ja am Anfang gesagt, dass eine Kollekte zusammengelegt werden soll. Und es wurde gesagt, dass sie für mich ist. Und ich möchte das ein bisschen korrigieren. Ich bin Mitarbeiter im Missionswerk Bruderhand und von dort bekomme ich mein Gehalt. Aber das Missionswerk Bruderhand, das lebt von Spenden. Und von daher wird die Kollekte, die zusammengelegt wird, für das Missionswerk, an das Missionswerk Bruderhand weitergehen. Es gibt ein Mitteilungsblatt auf dem Schriftentisch. Dort kann man das Missionswerk etwas näher kennenlernen. Die verschiedenen Arbeitsbereiche, das sind Evangelisation, verschiedene Evangelisten, die im Dienst sind, Außenmissionen, es gibt Missionare in anderen Teilen der Welt, die unterstützt werden. Wir haben eine Schulungsarbeit, führen Seminare durch und da gibt es auch Informationsmaterial drüber auf dem Schriftentisch. Und dann haben wir eine ganz umfangreiche Schriftenmission. Wir haben Schriften in fast 60 verschiedenen Sprachen. Die meisten dieser Traktate, die kostenlos alle verschickt werden, ein großer Teil dieser Schriften geht in andere Länder. Ich habe mal etwas zusammengerechnet und festgestellt, dass sogar deutlich mehr als die Hälfte aller Schriften, die verbreitet werden, fremdsprachige Schriften sind, in anderen Sprachen. Und so gelangt das Evangelium in Teile der Welt, wo wir sonst überhaupt nicht hinkommen würden. Also ganz herzlichen Dank für das, was ihr zusammenlegt für das Missionswerk Bruderhand. Falls jemand von den jungen Leuten mal zu uns kommen möchte, es gibt die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr, also ein FSJ, bei uns zu machen. Darüber gibt es auch Informationsmaterial am Büchertisch. Und dann möchte ich auf ein Buch hinweisen von Beat Abri. Es hat den Titel »Die Entscheidung deines Lebens«, ein evangelistisches Buch. Und er erklärt hier wunderbar das Evangelium mit vielen Beispielen und Geschichten. Sehr interessant zu lesen. Ich habe selbst sehr viel Zeit investiert in das Buch, damit es erscheinen konnte. Und ich freue mich darüber, dass es das gibt und empfehle es sehr gern weiter. Wir haben versucht, es möglichst günstig herauszugeben. Wenn jemand sich entscheidet und sagt, ich möchte gern mal einen Stapel haben, einen Vorrat haben, damit ich auch was weitergeben kann an andere, und sich entscheidet, ich nehme gleich 20 Stück davon, der bekommt es für 1 Euro pro Stück. Und wenn jemand sagt, aber so viel nehme ich doch nicht, dann 1,50 Euro pro Stück. Ein ganz günstiger Preis, damit auch das Buch in einer großen Zahl verbreitet werden kann. Auch heute gibt es, wie an den anderen Abenden, die Möglichkeit, zurückzubleiben zu einer Nachversammlung. Ich werde im Raum nebenan sein, das ist sonst gewöhnlich der Kinderstundenraum. An der Tür haben wir einen großen roten, runden Punkt. Daran erkennt man den Raum auch, dann weiß man, hier bin ich richtig. Wenn jemand zurückbleiben möchte zum Gespräch und Fragen hat oder noch einmal das Evangelium hören möchte, dann kommt einfach dort rein. Und wenn die Tür zu ist und es sind schon Leute da, einfach dazukommen. Was ich dann erkläre, das erkläre ich für alle dann gleichzeitig. Und ich würde mich freuen, wenn auch der ein oder andere von dem Angebot Gebrauch machen würde. Und besonders, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe die Entscheidung für Jesus bislang immer vor mich hingeschoben. Ich habe sie noch niemals getroffen, habe mich noch nie bekehrt. Dann freue ich mich natürlich ganz besonders darüber, wenn derjenige kommt. Vielleicht gibt es auch andere, die sagen, ja, ich habe mich schon entschieden für Jesus, aber ich habe Fragen und ich bin irgendwo stecken geblieben im Glaubensleben. Ich nehme mir gern Zeit, um einige Dinge von der Bibel her dann noch durchzugehen. Gut, jetzt wurde schon viel gesagt und ich hoffe, ihr seid noch richtig aufmerksam, konzentriert und könnt zuhören bei der Botschaft für heute Morgen. Das Thema lautet die große Frage nach Gott. Woher weiß ich, dass es ihn gibt? Wer ist er? Wir leben in einer Zeit des wissenschaftlichen Fortschritts und viele Menschen wollen die Welt erklären ohne Gott. Ein Schöpfergott sei nicht nötig. Die Welt ist ohne das Wirken Gottes entstanden im Laufe von Millionen und Abermillionen Jahren mit Hilfe von Zufall, Mutation, hat sich das Leben im Laufe der Zeit immer höher entwickelt. So die gängige Meinung. Das Gespräch über Gott ist für viele Menschen zu einem Tabuthema geworden. Abgesehen von Sätzen wie Gott sei Dank, um Gottes Willen und Ähnliches kommt Gott in unserem Leben überhaupt nicht mehr vor. Und dennoch gibt es einige deutliche Fakten, die darauf hinweisen, dass es Gott gibt. Michael Green schreibt dazu Folgendes: Die allermeisten Menschen im Verlauf der Weltgeschichte sahen in Gott die beste Möglichkeit, ihr eigenes Leben und die Welt, in der sie leben, zu erklären. Es gibt gute Gründe für diesen Glauben an einen weltumspannenden Gott. Einige dieser Gründe möchte ich jetzt nennen. Und ich beginne mit dem ersten Punkt und der lautet: Die Schöpfung weist auf Gott hin. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel lehrt, dass die Welt und alles, was auf der Welt ist, durch einen übernatürlichen Schöpferakt Gottes entstanden ist. Die Bibel sagt auch, wer dieser Schöpfer ist, der alles gemacht hat. Wir lesen, dass Jesus der Werkmeister Gottes war. In der Bibel lernen wir Gott kennen als den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist und der Heilige Geist. Und Jesus war der Werkmeister Gottes, der das ausgeführt hat, den Plan Gottes. Im Neuen Testament lesen wir, dass alles durch ihn, also durch Jesus geschaffen worden ist. Die Erde und das Leben auf ihr ist kein Produkt des Zufalls. Die Bibel macht uns auch außerdem klar, dass es ein erfülltes Leben für einen Menschen nur dann geben kann, wenn er in einer engen Beziehung zu Gott lebt. Es war schon etwas länger her, da war ich auch im Krankenhaus zu einer Augenoperation. Im Zimmer war ich mit jemandem zusammen, der war ein ganz entschiedener Atheist. Im Gespräch mit ihm fiel immer wieder das Wort Lebensqualität. Er war jemand, der jeglicher Operation gegenüber sehr skeptisch war. Das sollte man vermeiden. Selbst wenn es eine Routineoperation ist, es ist immer mit Risiken verbunden. Aber dann räumte er doch ein. Ja, wenn es denn hilft, die Lebensqualität zu verbessern, dann ist er auch damit einverstanden. Von ihm kam dann der Satz: Unser aller Ziel ist ja letztlich das Grab. Und als ich diesen Satz hörte, gingen meine Gedanken zu verschiedenen Friedhöfen und ich stellte mir in Gedanken so alte Grabsteine vor und dachte, nein, das ist nicht mein Ziel. Das Grab ist nicht mein Ziel. Ich habe ein anderes Ziel, ein höheres Ziel. Aber hier ist ein Mensch, der lebt nur für das Diesseits. Für ihn ist das Leben zu Ende, mit der Zeit auf der Erde. Und darum muss das Leben in dieser Zeit genossen werden. Lebensqualität ist wichtig für ihn. Und wenn die Lebensqualität nicht da ist, ja, dann fehlt ja das Wichtigste im Leben. Woher kommt die Annahme, dass das Leben mit dem Tod vorbei sei und es keinen Gott gibt? Bereits in den Psalmen lesen wir davon, dass Menschen so dachten. Das ist also keine neue Erfindung unserer Zeit. Bereits in Psalm 14, Vers 1 steht: Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. So hat Luther das übersetzt. Klar und deutlich und verständlich. In einer modernen Übersetzung heißt es an der gleichen Stelle: Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Also Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, sind hier gemäß dieser Aussage von Psalm 14, es sind unverständige Leute. Und auf der anderen Seite lesen wir auch in der Bibel, dass man erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Und wie? Mit der Vernunft. So steht es in der Bibel. In Römer Kapitel 1, Vers 20 heißt es: Denn Gottes unsichtbares Wesen, also Gott ist für uns unsichtbar, wir sehen ihn mit unseren Augen nicht. Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier wird uns einmal gesagt, seit wann wir wissen können, dass es einen Gott gibt, ihn erkennen können. Die Antwort: seit der Schöpfung der Welt. Und wie können wir Gott erkennen? Wir können ihn erkennen an den Werken, die er tut, durch Nachdenken. Wer seine Vernunft einsetzt, wird erkennen können, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wir haben vor einiger Zeit eine Schrift herausgebracht mit dem Titel »Wer ist der Schöpfer?« von Professor Dr. Werner Gitt. Er hat dort etwas sehr Interessantes erklärt. Er hat erklärt, dass die Evolutionstheorie unhaltbar ist. Und er sagt, kein Wissenschaftler kann erklären, was Leben wirklich ist. Viele meinen, dass das Leben nur aus Materie besteht, durch das Zusammentreffen von ganz bestimmten Molekülen und Chemikalien sei das Leben entstanden. Und dann erklärt er weiter, dass diese Theorie unhaltbar ist. Das Leben besteht nicht nur aus Materie, nicht nur aus einer Zusammensetzung von bestimmten Chemikalien, Molekülen und so weiter, sondern damit Leben überhaupt da sein kann, ist auch Information wichtig. Wenn wir angenommen einen Körper bauen würden, einen menschlichen Körper, was ja niemandem von uns gelingen würde, aber angenommen wir würden es tun und wir hätten einen Körper, dann hätten wir damit aber noch kein Leben. Sondern zum Leben ist Information nötig. Ich stelle mir das so vor, so ähnlich wie bei einem Computer. Man baut eine Maschine, aber man hat die Maschine gebaut und was kann sie? Kommt keine Software dazu, kein Programm dazu, dann ist das eine Maschine, mit der man nichts anfangen kann. Zum Leben gehört also Materie dazu und Information. Und die Information des Lebens sind gespeichert in den DNS-Molekülen unseres Körpers. Und in den DNS-Molekülen gibt es eine unwahrscheinlich hohe Speicherdichte. Und Werner Gitt schreibt in diesem kurzen Artikel, wie unwahrscheinlich groß die Speicherdichte ist. Wenn wir DNS-Material nehmen würden, nur in der Größe eines Stecknadelkopfes, und dann wollten wir die ganzen Informationen, die dort gespeichert sind, aufschreiben in Taschenbücher. Wie viele Bücher würden davon wohl gebraucht? Wenn man all die Bücher auf einen Stapel legen würde, dann wären es 15 Billionen Exemplare. Und fragen wir weiter, ja, wie hoch ist denn ein Stapel mit 15 Billionen Exemplaren an Büchern? Reicht es von der Erde bis zum Mond? Ich kann euch verraten, der Stapel ist wesentlich höher als von der Erde bis zum Mond. Er ist sogar 500 Mal größer. 500 solche Stapel an Büchern. All die Informationen sind gespeichert in so einer kleinen Menge an DNS-Material. Es gibt andere wunderbare Beispiele. Wir haben schon in der Einleitung etwas zu dem Thema gehört. Ich fasse mich an dieser Stelle kurz, aber eine Sache möchte ich noch erwähnen. Und zwar, als mein Sohn in der dritten Klasse war und er dann gelernt hat für den Biologieunterricht und ich ihm geholfen habe, da habe ich selbst auch ein bisschen gelernt. Und zwar war das Thema damals, wie die Tiere überwintern. Und eines dieser Tiere, das man durchgenommen hat, das war der Frosch. Wenn es im Winter kalt wird, der Frosch taucht runter auf den Boden des Sees, er gräbt sich dort ein in den Schlamm, seine Körpertemperatur wird heruntergefahren, er atmet durch die Haut nur ganz wenig, Nahrung braucht er nicht, weil er sich ja in dieser Zeit gar nicht bewegt. Und dann kommt der Winter. Oben friert der See zu, eine dicke Eisdecke ist da drauf. Und draußen, da können Minusgrade entstehen. 5 Grad minus, 10 Grad minus, 20 Grad minus, 30 Grad minus. Das ist dem Frosch da unten alles egal. Er hat es dort warm. Genau die Temperatur, die er braucht. Egal wie kalt der Winter wird. Würde der Frosch eine andere Methode wählen zum Überwintern? Angenommen, er sagt, dieses Jahr mache ich es mal anders, ich werde mich mal im Laub einkuscheln. Ja, dann wäre es vorbei mit dem Frosch. Das würde er nicht schaffen. Wer hat dem Frosch gesagt, du musst dort unten runtertauchen, auf den Boden des Sees, um dort zu überwintern? Hätte er erst andere Methoden ausprobiert zu überwintern, dann würde es keine Frösche mehr geben. Und ich habe so gedacht dann für mich, angenommen, da steht jemand einmal vor dem Thron Gottes und er will sich rechtfertigen und sagen, aber Gott, ich habe doch gar nicht gewusst, dass es dich überhaupt gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass Gott vielleicht zu ihm sagt, sag mal, warst du nicht dabei damals in der dritten Klasse, als ihr durchgenommen habt, wie die Frösche überwintern? Und wenn du das alles gewusst hast, wie das alles so wunderbar funktioniert, wie kannst du dann sagen, dass es keinen Gott gibt? An den vielen Wundern der Schöpfung, da können wir erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Was ist nun das Tragische an der Evolutionstheorie? Dort, wo die Evolution dem Menschen den Glauben an Gott genommen hat, hat sie ihm auch den Sinn für sein Leben genommen. Und es bleibt dann dem Menschen nichts anderes mehr übrig, als den Sinn seines Lebens irgendwo in sich selbst zu finden. Vielleicht im Genuss oder im Vergnügen. Der atheistische Philosoph Bernulf Karnitscheider schreibt, die Welt da draußen ist schlicht sinnlos. Wenn die Evolution recht hat, dann ist es tatsächlich so. Dann gibt es keinen Plan und keinen Planer. Dann gibt es keinen Zweck, kein Ziel für unser Leben, dann gibt es auch keinen Sinn für unser Leben. Karnitscheider würde weitergehen und sagen, wir sollen wie die Tiere versuchen, Schmerz zu vermeiden und nach Lust und Freude streben. Wir sollen uns auch überlegen, wie wir diese Lust steigern können. Er sucht also den Sinn nur im Diesseits. Und wir haben schon gesehen, dass Salomo eine Zeit lang einen ganz ähnlichen Ansatz hatte. Nachdem er alles ausprobiert hatte, musste er feststellen, dass alle diese Dinge ihn im Grunde genommen leer lassen. Mein zweiter Punkt lautet, unser inneres Wissen weist auf Gott hin. Gott hat dem Menschen ein inneres Wissen gegeben um seine Existenz. Als der Apostel Paulus unterwegs war und eine Missionsreise gemacht hat, kam er in verschiedene Städte. Und als er in Athen ankam und sich umgeschaut hat in der Stadt, da fand er dort einen Altar, auf dem geschrieben war, dem unbekannten Gott. Das sind Menschen, die wissen irgendwo tief drin in ihrem Herzen, es gibt einen Gott. Und so finden wir es auch in den unterschiedlichsten Kulturen dieser Welt. Und Paulus sagte dann den Athenern, den Gott, den ihr unwissend verehrt, den verkündige ich euch jetzt. Römer 1, Vers 19. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Viele ziehen es vor, nicht an Gott zu glauben. Und dennoch gibt es keinen Menschen auf der Erde, für den es unmöglich wäre, an Gott zu glauben. Gott hat tief in das Herz des Menschen dieses Wissen, diese Ahnung hineingelegt, dass es einen Gott gibt. Der erfolgreiche Geschäftsmann Robert Laidlaw sagte einmal rückblickend auf sein Leben, auf die Zeit seines Suchens: Ja, ich wusste zumindest für mich selbst, dass es einen Gott gibt. Auch wenn er damals noch nicht Gott anerkannt hat, aber im Grunde genommen, wenn er wirklich ehrlich zugeben sollte, wusste er auch damals schon, dass es einen Gott gibt. Mein dritter Punkt lautet, unser Gewissen weist auf Gott hin. Der Mensch wurde von Gott mit einem Gewissen ausgestattet. Gott möchte den Menschen lenken, ihn steuern. Gott möchte den Menschen bewahren davor, das Unrecht zu tun. Und darum kann der Mensch unterscheiden, was gut und was böse ist. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir Römer Kapitel 2, die Verse 14 bis 15 lesen. Dort heißt es, auch wenn die anderen Völker das Gesetz Gottes nicht haben, also sie haben nicht die Bibel, gibt es unter ihnen dennoch Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus das tun, was das Gesetz verlangt. Ohne das Gesetz zu kennen, tragen sie es also in sich selbst. Ihr Verhalten beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Und das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch verteidigen. Das bedeutet nicht, dass das Gewissen des Menschen unbedingt immer richtig reagiert. Das Gewissen wird geprägt auch durch unsere Umwelt, in der wir leben, Dinge, die wir lernen, schon als Kind, als richtig und als falsch. Aber abgesehen von diesen Dingen hat Gott in den Menschen ein Wissen hineingelegt, was Recht und was Unrecht ist. In den unterschiedlichen Kulturen der Welt werden Diebstahl, Unmoral, Neid, Hass, Mord, Lüge und alle diese Dinge abgelehnt. Gefördert werden Wahrheit, Ehrlichkeit, Treue und so weiter. Warum ist das so, dass diese Wertvorstellungen so überall zu finden sind, in den unterschiedlichen Ländern und Kulturen? Gott hat dieses Wissen in den Menschen hineingelegt. Wenn wir nun hier davon lesen in dem Text, dass Menschen von Natur aus tun, was das Gesetz sagt, es bedeutet aber nicht, dass sie deswegen schon gerechtfertigt sind. Der Mensch weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und der Mensch weiß auch, dass er nicht richtig gehandelt hat, dass er das Gesetz übertreten hat. Und darum heißt es in diesem Bibeltext, dass die Menschen daher Gedanken haben, die sich gegenseitig anklagen. Der Mensch weiß, dass er schuldig ist vor Gott. Und daher sehen wir auch schon, dass jeder Mensch Jesus braucht. Niemand kann gerettet werden, nur aufgrund seiner guten Taten und Handlungen. Mein vierter Punkt lautet: Die Bibel weist auf Gott hin. Die Bibel geht immer davon aus, dass Gott existiert. Sie versucht nicht, die Existenz Gottes zu begründen, zu belegen, zu beweisen, sondern sie berichtet von Gott, wie Gott wirklich ist und was Gott getan hat. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, dann sehen wir von den großen Wundern, die Gott damals getan hat, wie er Plagen geschickt hat über die Ägypter, wie er damals das Rote Meer geteilt hat und all die anderen Dinge, die großen Taten hat Gott getan, damit die Menschen erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Gott wollte, dass die Ägypter erkennen, dass es Gott gibt. Und Gott wollte auch, dass sein Volk, das Volk Israel, erkennt, dass er der lebendige Gott ist. Und schließlich haben wir Jesus Christus, der auf Gott hinweist. Im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 1 heißt es: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er jetzt in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er auch eingesetzt hat zum Erben über alles. Gott hat früher durch die Propheten geredet in einer ganz besonderen Weise. Und das wurde ja aufgeschrieben in der Bibel, das haben wir im Alten Testament, in den prophetischen Büchern. Aber dann hat Gott schließlich geredet zu uns durch Jesus Christus. Und Jesus sagt von sich selber sogar: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist Gottes Sohn, er ist Gott selber auf die Erde gekommen. Und wenn jemand Gott sehen wollte, der musste Jesus ansehen. Dann sah er Gott. Jesus hat die Botschaft von Gott verkündigt. Jesus hat vieles Gute getan auf dieser Erde. Im Alten Testament haben wir zahlreiche Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel wird uns dort gesagt von der Geburt Jesu durch den Propheten Micha, dass Jesus in Bethlehem geboren werden sollte. Der Prophet Jesaja weist darauf hin, dass Jesus in Galiläa auftreten wird, dort öffentlich tätig sein wird, dass er viele Kranke, Blinde und Aussätzige heilen würde. Sacharja prophezeite, dass Jesus für 30 Silberstücke verraten werden würde. In den Psalmen steht der Verrat von Jesus durch einen Vertrauten von Jesus. Jesaja beschreibt bis ins Detail hinein die Kreuzigung und das Leiden von Jesus. All das schon Jahrhunderte im Voraus, bevor dies überhaupt geschehen ist. Roger Leeby hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Und dann hat er festgestellt, oder er hat bei seinen Untersuchungen herausgefunden, dass es 330 Prophezeiungen gibt, die auf Jesus hinweisen. Und manch einer könnte jetzt sagen, ja, das ist ja Zufall, dass all die 330 Prophezeiungen überhaupt in Erfüllung gegangen sind. Werner Gitt hat eine Rechnung angestellt, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass all diese 330 Prophezeiungen sich zufällig erfüllen? Und dann hat er die Zahl auch genannt, ich sehe sie gerade nicht in meinen Notizen, eine unwahrscheinlich hohe Zahl. Und damit wir uns das vorstellen können, was das überhaupt bedeutet, hat er ein Modell sich erdacht. Und er hat folgendes Modell dann vorgestellt. Stellen wir uns einmal vor, es gibt in den Ozeanen der Welt ein ganz besonderes Molekül. Damit wir es nun auch unterscheiden können von all den anderen Molekülen, die es im Ozean gibt, nennen wir es einmal das blaue Molekül. Und der Aufenthaltsort kann an einem beliebigen Ort sein, an einem beliebigen Ort der Weltmeere und in einer beliebigen Tiefe. Und jetzt bekommt jemand die Aufgabe, dass er einen Fingerhut nimmt und eine Wasserprobe entnimmt. Er kann sich den Ort selbst aussuchen, an einem beliebigen Ort nimmt er eine Fingerprobe. Und dann reist er mit dieser Wasserprobe zum See Genezareth, gießt es aus, rührt kräftig um und entnimmt noch einmal eine Probe. Und jetzt brauchen wir noch weitere drei Seen Genezareth. Von der gleichen Größe. Er gießt es wieder aus, nimmt erneut eine Probe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann am Ende in seinem Fingerhut, wenn er die letzte Probe entnommen hat, das blaue Molekül da drin hat? Völlig unwahrscheinlich, völlig unrealistisch, dass das überhaupt möglich ist. Und dass sich diese 330 Prophezeiungen der Bibel so erfüllen, ist noch viel unwahrscheinlicher als das Modell, das ich gerade vorgestellt habe. Roger Leeby sagt, es kann nicht genug betont werden, dass keine Religion außer dem biblischen Christentum eine solche Beweisführung kennt. Diese Beweisführung sagt uns nicht nur allein, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist, der im Alten Testament angekündigt worden ist, sondern sie bestätigt uns auch, dass die Bibel wirklich von Gott ist. Es kann kein Buch sein, dass sich Menschen selbst ausgedacht haben. Jesus Christus weist auf Gott hin. Und Jesus Christus hat eine Bedeutung für unser Leben. Welche Bedeutung hat Jesus? Ich möchte einmal anhand einer Grafik das darstellen. Jesus ist nicht nur in die Welt gekommen, damit wir etwas für unseren Verstand haben, zum Nachdenken, zum Grübeln, was uns dann bestätigt, sondern Jesus kam in diese Welt für uns, für den Menschen. Und Jesus hat eine Bedeutung für uns Menschen. Und jetzt habe ich auf diesem Diagramm zunächst einmal ein Dreieck dargestellt. Dieses Dreieck, das steht jetzt einmal symbolisch für Gott. Wir lernen Gott kennen in der Bibel als einen dreieinigen Gott, Gott den Vater, Gott den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir wissen, dass Gott Liebe ist, Gott ist gerecht, Gott ist heilig und Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und Gott hat Menschen geschaffen. Und all diese Pfeile, die jetzt hier zu sehen sind, stehen jetzt einmal für den Menschen. Ich könnte so viele Pfeile zeichnen, die von, ja, wie es Menschen auf der Erde überhaupt gibt. Als ich jemandem mal die Skizze so erklärt habe, da fiel ihm gleich auf und sagte, aber die Pfeile führen ja alle von Gott weg. Ja, so ist es auch in Wirklichkeit. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen. Der Mensch fragt von sich aus nicht nach Gott, er rebelliert gegen Gott. Der Mensch möchte seinen eigenen Weg gehen. So war es schon bei Adam und Eva. Und so ist es bei allen Nachkommen von Adam und Eva, dass die Menschen sich immer weiter von Gott entfernen in ihrem Leben. Und jetzt sagt die Bibel, dass der Mensch von Gott getrennt ist, aufgrund der Sünde. Und die Sünde ist wie eine Scheidewand zwischen Gott und den Menschen. In Jesaja Kapitel 59, Vers 1 und 2 steht, dass unsere Sünden das Angesicht Gottes verbergen. Sie sind wie eine Wand, wie eine Scheidewand, die uns von Gott trennt, sodass unsere Gebete nicht erhört werden. Und wenn ein Mensch jetzt versucht, umzukehren zu Gott, dann stößt er gegen diese Wand. Er kommt da einfach nicht gegen an. und jemand, der versucht jetzt religiös zu sein. Jemand versucht, sich nach den Geboten zu orientieren. Er versucht, Gutes zu tun. Und was alles angeboten wird. Und er merkt, er stößt immer wieder gegen eine Wand. Weil die Sünde da ist. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. Aber dann gibt es noch weitere Sünden. Jeden Tag begeht der Mensch neue Sünden. Und diese Punkte, die ich jetzt dargestellt habe, sollen einmal die Sünden des Menschen darstellen. Ein Mensch hat große Sünden in seinem Leben begangen. Da spricht vielleicht die ganze Stadt darüber, die Zeitungen schreiben darüber, die Bilder werden vielleicht veröffentlicht, Menschen, die gesucht werden. Aber andere gibt es, die haben nur kleine Sünden getan, nicht so große Sachen. Und wiederum gibt es andere, die führen ein ordentliches Leben, aber jeden Tag häufen sich einige Sünden an. Vielleicht am Morgen beim Aufstehen schon einmal so richtig kräftig geflucht, dann im Büro eine kleine Lüge, vielleicht Notlüge genannt, am Telefon auch eine Lüge und so weiter und so weiter. So geht man durch den Tag und jeden Tag sammeln sich neue Sünden in unserem Leben an. Und wenn ein Mensch dann so weitergeht, seinen Weg, und eines Tages überschreitet er die Grenzlinie zur Ewigkeit. Und also der Tag des Todes kommt und dann, so heißt es in der Bibel, kommt danach das Gericht. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, seien gut oder böse. Gott kennt jedes einzelne unserer Werke. Und weil der Mensch ein Sünder ist, fällt er bei diesem Gericht durch. Und auf ihn wartet dann die ewige Verdammnis. Das ist der Weg des Menschen. Und jetzt fragen wir, welche Bedeutung hat Jesus für uns? Eine ganz große Bedeutung. Gott ist Liebe. Gott möchte nicht, dass der Mensch verloren geht, dass er an diesen Ort der Verdammnis kommt, sondern Gott möchte, dass der Mensch gerettet wird und in den Himmel kommt. Und darum hat Gott Jesus auf diese Erde gesandt. Seinen Sohn. Es gab keinen anderen Weg zur Rettung des Menschen, sondern es gab nur den einen Weg, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden stirbt. Das war der Hauptgrund, warum er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Und Jesus sagte von sich: Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Jesus ist die enge Pforte, durch die wir hindurchgehen müssen, um von dem breiten Weg auf den schmalen Weg zu wechseln. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 13 und 14, spricht Jesus davon, dass es zwei unterschiedliche Wege gibt. Der eine Weg ist breit und der führt ins Verderben. Und der andere Weg ist schmal und der führt zum Leben. Das habe ich jetzt dir einmal so angedeutet, indem ich eine Seite breit gemacht habe, um damit den breiten Weg anzudeuten, und die schmale Seite deutet den schmalen Weg an. Und dann sagt Jesus: Geht hinein durch die enge Pforte. Es gibt also eine Möglichkeit, den breiten Weg zu verlassen und auf den schmalen Weg zu kommen, der zum Leben führt. Und das ist Jesus. Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und du hast festgestellt, ich bin hier nicht richtig, ich sollte eigentlich in eine andere Richtung fahren, dann wirst du nicht das Lenkrad rumreißen und sagen, jetzt fahre ich in die falsche Richtung, ich muss wenden und fahre jetzt in die andere Richtung. Nein, es gibt eine Abfahrt und da muss man runter und dann auf der anderen Seite die nächste Auffahrt wieder rauf und dann geht es weiter in die richtige Richtung. Und so kann man auch nicht einfach irgendwie wechseln von dem breiten Weg auf den schmalen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Weg zu verlassen. Das ist Jesus Christus. Und jetzt nehmen wir einmal einen Menschen hier raus, beispielhaft. Vielleicht ist das sogar deine Geschichte. Irgendwann einmal in deinem Leben spricht Jesus in besonderer Weise zu deinem Herzen und er macht dir deutlich: Schau einmal, wenn du so weitergehst, dann gehst du verloren. Willst du dich nicht bekehren? Willst du nicht zu mir kommen und gerettet werden, ewiges Leben empfangen? Und wenn dann ein Mensch in diesem Moment darauf eingeht und Ja sagt,
dann kommt er zu Jesus. Was bedeutet das Wort Bekehrung? Es bedeutet Umkehr. Der Mensch kommt zu Jesus mit seinem ganzen alten Leben, mit der ganzen Sünde, die sich angehäuft hat in seinem Leben, und bringt sie Jesus. Das deute ich jetzt einmal an durch diesen Kreis. Dieser dicke Kreis steht jetzt einmal für die ganzen Sünden, die sich angesammelt haben im ganzen Leben. Bei der Bekehrung geht es nicht darum, dass ein Mensch jetzt alle seine Sünden aufzählen müsste, die er in seinem Leben getan hat. Das kann kein Mensch. Keiner kann sich zurückerinnern an all das, was in der Vergangenheit einmal schiefgelaufen ist. Aber eines muss der Mensch erkannt haben, dass er ein Sünder ist, dass er so vor Gott nicht bestehen kann. Und dann kommt jemand im Gebet zu Jesus und sagt: Herr Jesus, ich bringe dir jetzt meine Sünden. An manche Sünden kann ich mich erinnern. Manche stehen mir auch gerade jetzt vor Augen. Ich bitte dich, vergib du mir meine Sünden. Herr Jesus, aber es gibt noch so viele andere Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Herr Jesus, vor dir bin ich wie ein aufgeschlagenes Buch. Du kennst mich. Du siehst mein Leben. Du siehst mein Herz. Du weißt um alle Dinge, die sich zugetragen haben in der Vergangenheit. Bitte vergib du mir alle meine Sünden. Und so bringt der Mensch sein ganzes altes Leben Jesus. Und Jesus vergibt ihm die Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt es in der Bibel, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber der Mensch bleibt dann nicht an dieser Stelle stehen, sondern dann geht er auch den nächsten Schritt weiter. Der nächste Schritt lautet, Jesus aufnehmen in sein Leben. Jetzt lade ich Jesus ein, Herr Jesus, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12 steht, wie viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinem Namen glauben. Im Gebet lädt der Mensch Jesus ein, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Herz. Und Jesus zieht ein und macht aus diesem Menschen einen neuen Menschen, ein Gotteskind. Und er ist dann auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Was in diesem Moment passiert, wenn der Mensch so zu Jesus kommt und sich richtig bekehrt, ist, dass Jesus ihm ein neues Leben schenkt. Die Bibel sagt dazu auch die Wiedergeburt. Ein Mensch wird neu geboren in geistlicher Hinsicht. Er ist jetzt ein Kind Gottes. Sein Name wird eingetragen ins Lebensbuch des Lammes. So lesen wir an anderer Stelle. Gott hat ein Buch, da stehen all die Namen drin, derer, die zu ihm gehören. Und dann wird dein Name auch dort eingetragen. Und von jetzt an bist du ein Kind Gottes. Du darfst dich ein Kind Gottes nennen. Du gehörst zur Familie Gottes. Und dann geht das Leben mit Jesus weiter. Auf diesem Weg sind andere, die auch mit Jesus leben. Und etwas, was ganz wichtig ist, jedem Neubekehrten zu erklären ist, dass auch dann später wieder Sünden passieren können, wenn ein Mensch Jesus aufgenommen hat. Was machen wir mit der Sünde? Damit kommen wir zu Jesus. Der Mensch muss sich jetzt nicht noch einmal bekehren, weil dort etwas in seinem Leben schiefgelaufen ist. Aber diese Sünden sind wie eine Blockade, die ihn hindert, vorwärts zu gehen im Glaubensleben. Er bringt sie Jesus, bittet Jesus um Vergebung. Jesus vergibt die Sünden und das Leben mit Jesus geht weiter. Warum ist Jesus für uns so bedeutsam? Weil Jesus der Retter ist. Er ist der einzige Retter, der unsere Sünden vergeben kann. Nur durch ihn können wir den Weg zum Vater im Himmel finden. Jesus weist auf Gott hin. Ein weiterer Punkt. Woher weiß ich, dass es Gott gibt? Das Leben vieler anderer Menschen weist auf Gott hin. Wir haben in diesen Tagen immer wieder Berichte gehört von Menschen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Die haben erzählt, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und davon gibt es viele. Jeder, der das getan hat, der kann seine Geschichte erzählen. Manch eine Geschichte, die ist eine einfache Geschichte, Manchmal ist es eine dramatische Geschichte. Gestern gab es in der Innenstadt in Erlangen einen Büchertisch, wir sagen auch dazu einen evangelistischen Einsatz. Wir hatten einen evangelistischen Einsatz mit einer Gruppe von jungen Leuten in einer anderen Stadt. Und da haben wir etwas ganz Besonderes erlebt. Junge Leute haben gesungen, Lieder gesungen, und dann kam jemand vorbei mit dem Fahrrad. Ein Mann, der ganz kaputt war in seinem Leben. Und er wusste einfach nicht mehr weiter. Er brauchte Geld, um irgendwie für seine Familie etwas zu haben, um sie zu versorgen. Und wie kommt er daran? Für ihn war an diesem Tag schon klar, ich werde heute irgendein krummes Ding drehen. Er hatte Werkzeug schon bei sich eingepackt. Und in seiner Verzweiflung fährt er vorbei. Und irgendwie hat er das Gefühl, kehr um, Robert, kehr um, du musst da wieder hin. Und er wollte eigentlich gar nicht. Aber gut, er kehrt um, fährt dorthin, dort ist die Gruppe. Und er will eigentlich vorbeifahren an der Gruppe, aber irgendwie schafft er es nicht. Er hält an, kommt mit den jungen Leuten dort ins Gespräch. Und irgendwie hat Gott es geschenkt, dass er sich geöffnet hat, sein Herz war offen und er war bereit zuzuhören von Jesus. Und dann erzählte Jesus von ihm, weißt du, Jesus kann dein Leben neu machen, ganz neu machen. Und dann antwortete dieser Robert, wenn Jesus das wirklich kann, was du erzählst, dann will ich das. Dann will ich mich diesem Jesus anvertrauen, mit Haut und Haaren. Wenn du das möchtest, dann können wir zusammen beten. Ja, das will ich. Und dann standen die jungen Leute dort auf der Straße und haben dort gebetet. Und Robert hat dort auf der Straße sein Leben Jesus anvertraut. Und sein Leben ist so neu geworden, so radikal. Er ist danach losgegangen, in den nächsten Tagen, um Dinge in Ordnung zu bringen. Dort, wo er Schulden hatte, was zurückzugeben oder etwas zu regeln, in Ordnung zu bringen. Und da hat er wunderbare Dinge erlebt. Er kommt an eine Stelle hin und derjenige ist so überrascht, dass er kommt und sagt, weißt du, Robert, behalt das mal. Ja, und ist schon in Ordnung. Und andere sind später zum Glauben gekommen, aufgrund des Zeugnisses von diesem Robert. Jetzt meine Frage an dich, lieber Zuhörer, wo stehst du? Auf welcher Seite bist du? Bist du auf dem breiten Weg oder bist du auf dem schmalen Weg? Ich lade dich heute ein, komm zu Jesus. Du kannst nach Hause gehen mit der großen Gewissheit, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Schieb diese Entscheidung für Jesus nicht auf. Triff diese Entscheidung heute. Dazu wünsche ich dir ganz viel Mut. Amen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der das Leben von Menschen völlig neu macht. Herr Jesus, du bist jemand, der rettet. Herr Jesus, und heute Morgen haben wir darüber nachgedacht. Wir haben darüber gesprochen, was du tun kannst, wie du das Leben von Menschen verändern kannst, von Grund auf. Und ich möchte beten darum, Herr Jesus, dass du das schenkst, dass das heute geschieht, dass heute Menschen zu dir kommen, dass sie diese grundlegende Entscheidung in ihrem Leben treffen, die wichtigste Entscheidung überhaupt, und neues Leben von dir empfangen und die Gewissheit empfangen, dass alles vergeben ist, dass sie ein Kind Gottes sind. Und dass sie auf dem Weg sind, der zum Himmel führt. Und wenn Menschen da sind, bei denen manches nicht klar ist, die vielleicht Zweifel haben oder andere Ängste haben oder im Glauben stecken geblieben sind, oh bitte schenk du es, dass sie auch kommen. Wir danken dir dafür, dass du da bist, um zu retten. Dein Angebot gilt heute. Wir preisen dich dafür. Amen. Nach der Predigt, nach dem Gottesdienst werde ich auch wir sonst gleich nach nebenan gehen. Hab den Mut, komm einfach dorthin. Wenn schon jemand da ist, komm dazu, setz dich dazu, hör dir das an, die Erklärungen. Schieb die Entscheidung nicht auf für Jesus. Triff sie heute.